ARD Sounds.
Hi und willkommen zum Ernährungsdocs-Podcast und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Julia Dehmann, Wissenschafts- und Medizinjournalistin und in diesem Podcast geht's um Ernährungsmedizin. Hier erfahrt ihr, wie die Ernährungsdocs Menschen mit ganz unterschiedlichen gesundheitlichen Problemen geholfen haben und wir gehen darauf ein, was genau und warum es den Menschen geholfen hat. Heute ist Ernährungsdoc Viola Andresen bei mir im Studio und wir sprechen über eine Krankheit, die ja schleichend beginnt und aber im Verlauf dazu führen kann, dass man weder aufrecht stehen noch sitzen kann. Morbus Bechterew. In dieser Folge erzählen wir euch, wie man den Verlauf von Morbus Bechterew mit Ernährung verlangsamen kann und insbesondere, welche Rolle Gewürze und das Kunterbunte in den Nahrungsmitteln dabei spielen. Am Ende erfahrt ihr, warum der heimische Hering von vielen völlig unterschätzt wird.
Die Ernährungsdocs.
Ich habe jeden Tag Schmerzen und ich habe im ganzen Körper Schmerzen. Wenn ich dann zum Beispiel den Arm heben will, dann geht durch die ganze Überleitung von dem Arm bis durch die Wirbelsäule einmal wie ein heftiger Stromschlag. Und das ist ein Schmerz, den kann man in dem Moment nicht aushalten.
Da haben wir gerade Tanja Würz gehört. Als die damals 37-Jährige vor, jetzt wo wir darüber sprechen, 3 Jahren bei den Ernährungsdocs war, da war ihr Alltag eigentlich erfüllt von Schmerzen und ja, ihre Wirbelsäule war einfach schon versteift. Es war so schlimm, dass sie nachts ohne Hilfe ihres Partners nicht aus dem Bett aufstehen konnte. Und der Grund dafür ist die Autoimmunerkrankung Morbus Bechterew.
Ja genau, und der medizinische Name lautet axiale Spondylarthritis. Und dabei handelt es sich um eine chronisch entzündliche rheumatische Erkrankung, die vor allem die Wirbelsäule und die Kreuzdarmbeingelenke, die sogenannten Iliosakralgelenke betrifft. Letztendlich ist es einfach eine Erkrankung des rheumatischen Formenkreises.
Ihr habt ja immer mal wieder auch Patientinnen und Patienten, die an rheumatischen Erkrankungen leiden. Und deshalb sprechen wir heute auch nochmal darüber. Viola, schön, dass du dir heute Zeit dafür nimmst.
Ja, sehr gerne.
Bei Autoimmunerkrankungen, da greift ja das Immunsystem fälschlicherweise Strukturen im eigenen Körper an. Und bei Morbus Bechterew sind das eben vor allem Strukturen rund um die Wirbelsäule. Mit teilweise wirklich heftigen Folgen, ne?
Ja, ich zeige dir mal, wie das dann mal aussehen kann, wenn die Krankheit weiter fortschreitet. Ich habe dir hier mal Bilder mitgebracht. Und das ist wirklich völlig krass, weil dann durch die Entzündung in den Gelenken wird dann ein so eine Art überschießender Knochenumbau in Gang gesetzt. Das heißt, die Gelenke versteifen und dann ist die Bewegung nicht mehr möglich. Also die Entzündung selber macht die Schmerzen. Und die Endstrecke der Entzündung ist dann eine knöcherne Versteifung der Gelenke. Und man hat dann richtig so ein Buckel.
Ja.
Also die Brustwirbelsäule wölbt sich nach innen, die Lendenwirbelsäule wird steif. Also das ist wirklich ein ganz...
Das sieht ziemlich heftig aus, auf jeden Fall.
Genau, ja. Also ich habe früher noch in medizinischen Lehrbüchern, da waren die Menschen teilweise wirklich fast wie so 90 Grad nach vorne gebeugt.
Oh Gott.
So extrem war das ausgeprägt, als es halt noch nicht so gute Therapien gab. Das ist schon eine sehr einschränkende Erkrankung, also einerseits wegen der starken Schmerzen, aber eben auch wegen der zunehmenden Bewegungseinschränkung.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Bilder, da kann man ja kaum noch irgendwie den Kopf nach oben heben vernünftig. Ne?
Richtig,
das sieht wirklich heftig
richtig
aus, ja. Aber du hast gerade gesagt, früher war das schlimmer.
So ganz extrem, wie wir das früher gesehen haben, ist es heute zum Glück nur noch selten. Aber natürlich haben die Patienten heute auch noch extreme Schmerzen und auch eine Steifigkeit der Gelenke. Und das liegt eben daran, dass das Immunsystem eben speziell die Gelenke der Wirbelsäule angreift und auch die Sehnenansätze, zum Beispiel an Rippen und im Beckenbereich. Und letztendlich diese Verknöcherungen der Entzündungsstellen an den Gelenken führt eben dazu, dass die Wirbelsäule versteift, teilweise die Menschen auch nicht mehr richtig atmen können, weil der Brustkorb so eingeengt wird, also auch die Rippen quasi sich fest mit der Wirbelsäule verbinden, anstatt sich zu bewegen bei Atmung. Und das ist natürlich alles extrem einschränkend und eben auch schmerzhaft.
Tanja hat ja auch berichtet, dass es eben Phasen gab, in denen sie sich selbstständig wirklich nicht mehr bewegen konnte, vor allem nachts und am frühen Morgen. Wenn sie dann zur Toilette musste, dann musste ihr Freund ihr wirklich aus dem Bett helfen und sie stützen. Und das muss man sich mal vorstellen, mit 37 Jahren nicht alleine ausstehen können. Das hat ja auch wirklich große Zukunftsängste gemacht.
Dass ich unbeweglicher werde, unmobiler werde. Dass ich jetzt ja schon dran denke, altersgerecht unser Haus umzubauen. weil ich Angst davor habe, dass ich irgendwann zum Beispiel keine Treppen mehr laufen kann.
Naja, und diese Sorgen waren ja auch gar nicht unbegründet, denn ohne Therapie, haben wir ja gesehen, kann es langfristig zu wirklich starken Bewegungseinschränkungen kommen. Und sie hatte ja schon eine Behandlung und trotzdem noch alle typischen Symptome, also trotz der Medikamente, die sie hatte. Sie hatte tiefsitzende Rückenschmerzen im Gesäßbereich. Die Beschwerden sind typischerweise besonders nachts stark ausgeprägt und in den frühen Morgenstunden. Diese berühmte Morgensteifigkeit, also nach dem Aufwachen, dass man eben gar nicht richtig aus dem Bett kommt. Das hat sie ja alles so berichtet, ne?
Weiß man denn eigentlich, wie Morbus Bechterew entsteht?
Naja, das ist ja eben eine Erkrankung aus dem rheumatischen Formenkreis und die genauen Ursachen sind da natürlich nicht vollständig geklärt. Wir wissen aber, dass in einem hohen Maße auch eine genetische Veranlagung eine Rolle spielt. Etwa 80-90% der Betroffenen tragen dieses berühmte HLA-B27-Genmerkmal. Das allein verursacht natürlich die Krankheit nicht, aber sie ist eben ein gewisser Risikofaktor. Andere Menschen bleiben mit dieser genetischen Ausstattung völlig gesund, aber wenn man das Gen hat, hat man eben eine höhere Wahrscheinlichkeit, die Erkrankung zu entwickeln. Und es ist eben eine klassische rheumatische Immunerkrankung. Das heißt, das Immunsystem reagiert überaktiv und in dem Fall eben wendet es sich gegen die Gelenke. Das heißt, die Gelenke werden zerstört. Entzündungsbotenstoffe wie TNF-Alpha und Interleukin 17 spielen da eine zentrale Rolle. Und durch die Zerstörung der Gelenke wird dann eben auch diese knöcherne Umsetzung in Gang gesetzt. Es werden auch Umweltfaktoren angenommen, wie natürlich heutzutage bei vielen Erkrankungen auch eben Faktoren des Darmmikrobioms. Die können offensichtlich auch einen Beitrag dazu leisten, aber da ist natürlich noch nicht endgültig alles verstanden.
Aber das war ja auch möglicherweise bei Tanja der Fall, denn sie hatte ja Verdauungsprobleme, als sie zu euch kam. Und das klingt irgendwie ja auch so ein bisschen logisch, ne? Weil wir ja wissen, dass eben ein Großteil unseres Immunsystems auch im Darm liegt. Und über diesen Zusammenhang haben wir ja auch schon häufiger gesprochen.
Ja, genau. Der Darm spielt bei den meisten entzündlichen Erkrankungen halt eine Rolle, auch über das Darmmikrobiom. Und bei Tanja war es ja auch definitiv so, dass sie durch ihre Ernährung die Entzündung ständig noch angefeuert hat.
Und das habt ihr ja dann in den Ernährungsprotokollen auch gesehen. Sie hat jeden Tag Weißmehlprodukte gegessen, fast jeden Tag Fleisch und so gut wie gar kein Gemüse. Frisch gekocht hat sie eigentlich nie, weil sie einfach durch die Erkrankung so kaputt war. Sie hat ja Vollzeit gearbeitet und dann hat sie halt in der Kantine auf der Arbeit gegessen und sich dann abends, wenn es hochkommt, mal ein Brot gemacht, aber oft auch einfach gar nichts mehr gegessen.
Naja, und jeden Morgen ein Marzipan-Croissant, dann mittags was aus der Kantine und abends fehlt ihr die Kraft. Das ist natürlich auch nicht verwunderlich bei diesem Krankheitsbild. Denn sie hat ja auch echt noch voll gearbeitet, trotz der ganzen Beschwerden. Also dann hatte sie natürlich auch noch jede Menge Stress dazu.
Ja, und medikamentös hat sie es eigentlich schon ausgereizt. Also sie hat alles genommen, was geht, täglich Schmerzmittel und zwei so Basismedikamente, die sie auch regelmäßig spritzen musste. Und trotzdem war ihr Leidensdruck halt so hoch. Also sie wusste, bei den Medikamenten, da geht nichts mehr, da ist alles ausgeschöpft. Und deshalb hat sie zum Glück auch schon geahnt, dass bei der Ernährung wohl vielleicht noch ein bisschen was zu machen ist. Und deshalb ist sie auch zu euch gekommen.
Ja, genau. Und wir waren da ja fast froh, dass ihr Ernährungsprotokoll so schlecht war. Denn das hieß auch definitiv, hier gibt es ganz viele Stellschrauben, an denen wir was verändern können. Da können wir was Gutes bewirken. Hier können wir viel verändern. Und das ist natürlich für uns dann eigentlich auch immer eine günstige Ausgangslage. Und denn als sie zu uns kam, standen fast ausschließlich Entzündungsträger in ihrem Ernährungsprotokoll. Stark verarbeitete Lebensmittel, viel Zucker, viel gesättigte Fette wie Wurst, fettes Fleisch, die mussten auf jeden Fall erstmal raus.
Ja, jeden Morgen so ein Marzipan-Croissant. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Und eben auch viel Wurst hat sie gegessen, auch fast täglich, genau. Und ihr habt euch dann überlegt, dass sie sich eben nach dem Konfetti-Prinzip ernähren soll. Was genau meintet ihr damit?
Naja, sie sollte sich so kunterbunt wie Konfetti ernähren. Und es geht ja wie immer bei unseren Umstellungen nicht darum, nur das, was man alles weglassen soll, sondern das, was man vor allen Dingen essen soll, was man vorher nicht gegessen hat. Und in ihrem Fall eben nach dem Konfetti-Prinzip möglichst viel Gemüse und Obst in allen Farben auf den Teller bringen. Da haben wir abgedeckt die vielen Ballaststoffe, Vitamine und Spurenelemente. Und bei Tanja kam es uns ja auch noch auf bestimmte Elemente im Gemüse an, nämlich die sekundären Pflanzenstoffe, also wie zum Beispiel die Farbstoffe in buntem Gemüse und Früchten. Denn die gehören zur Gruppe der Antioxidantien. Das sind ganz natürliche Schutzstoffe der Pflanzen, die helfen können, Entzündungen zu bekämpfen.
Über Antioxidantien haben wir hier schon häufiger gesprochen und da haben die meisten, denke ich mal, auch schon mal was von gehört. Aber warum können die gerade bei Rheuma oder Morbus Bechterew insbesondere helfen?
Naja, Rheuma und Morbus Bechterew sind ja chronisch entzündliche Erkrankungen. Und bei Entzündungen entstehen eben vermehrt freie Radikale. Das sind Stoffwechselprodukte, die die körpereigenen Zellen angreifen können. Und dadurch wird jetzt im Fall von Rheuma zum Beispiel die Gelenkinnenhaut weiter geschädigt, der Knorpel wird schneller abgebaut, die Entzündungsaktivität nimmt zu und natürlich in der Folge nehmen auch Schmerzen und Steifigkeit zu. Und kurz gesagt, die Antioxidantien kämpfen genau dagegen an. Sie bekämpfen, kurz gesagt, die freien Radikale und können deswegen die Entzündungen eindämmen.
Und deshalb kann eben so eine antioxidantienreiche Ernährung die Entzündungsprozesse günstig beeinflussen. Ne, drehen wir das Ganze mal um, das Immunsystem auch dabei unterstützen, sich besser zu regulieren, also dagegen gegen die Fehlregulation sozusagen auch anzugehen. Und möglicherweise können sie eben auch dazu beitragen, dass die Krankheit tatsächlich weniger aktiv ist.
Ja, genau. Und es gibt eben viele verschiedene Antioxidantien und die wirken nicht immer einzeln, sondern vor allen Dingen im Zusammenspiel auch mit anderen. Das heißt, manche zum Beispiel, manche Vitamine B2, Vitamin C und E und Mineralstoffe wie Selen oder Zink sind Bestandteil dieses Systems. Aber eben auch sekundäre Pflanzenstoffe wie eben Farbstoffe in Obst und Gemüse. Und deswegen ist es eben toll, wenn wir möglichst bunt essen, dann ist alles quasi vertreten. Und jeder Farbstoff ist quasi ein anderes Antioxidant. Und je bunter man isst, desto mehr Waffen hat man gegen die freien Radikale.
Kann man sich jetzt richtig schön vorstellen, wie so eine Armee, die da genau mit allem ordentlich ausgerüstet ist. Eine schöne bunte Armee. Kannst du mal vielleicht ein paar Beispiele nennen, also wo Antioxidantien drin sind? Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn wir von Farben sprechen und bunt, das heißt, je kräftiger gefärbten Lebensmittel ist, desto besser.
Ja, genau. Je bunter Obst und Gemüse, desto vielfältiger sind die enthaltenen Schutzstoffe. Und bestimmte Farben deuten dabei eben auch auf unterschiedliche Antioxidantien hin. Da haben wir zum Beispiel bei der Farbe Rot, wie bei Tomaten, Beeren oder roter Beete, das Lycopin, die Anthocyane. Bei Orange, Karotten oder Kürbis ist es dann vor allem das Beta-Carotin. Bei grünem Gemüse wie Spinat oder Brokkoli haben wir das Lutein und das Chlorophyll. Dann haben wir natürlich noch berühmtes Blau-Violett, Heidelbeeren, Pflaumen oder auch rote Zwiebeln, auch wieder Anthocyane. Und auch bei weißen Gemüsesorten wie Zwiebeln, Knoblauch oder Lauch, da haben wir eben noch günstige Schwefelverbindungen. Also du siehst, jede Farbe ist vertreten und da haben wir die bunte Anti-Entzündungsarmee.
Ja, also da merkt man einfach mal wieder, es macht schon Sinn, wirklich, also wir sagen ja oft, oder ihr sagt oft Regenbogen, ne? Aber man könnte eben auch Konfetti sagen, wirklich, es macht schon Sinn, eben alles abzudecken. Und das heißt aber jetzt auch, wenn ich im Supermarkt stehe, dann kann ich ruhig mal gucken, nehme ich jetzt mal die rotere Tomate, weil die sind ja auch unterschiedlich gefärbt, gerade jetzt etwas unreifere Früchte, die sind ja ein bisschen heller, vielleicht nicht so farbenfroh und reife sind intensiver gefärbt, haben die dann auch mehr Antioxidantien?
Ja, schon, aber man muss sich da jetzt auch nicht verrückt machen. Ich glaube, in der Hauptsache ist, dass es bunt und vielfältig ist. Und bei Tanja hat das verordnete Konfetti-Prinzip ja auch wirklich dazu geführt, dass sie teilweise Dinge gegessen hat, die sie vorher noch nie gegessen hatte, die sie gar nicht kannte. Bärlauch zum Beispiel oder Heringssalat mit roter Beete. Und die enthält ja aufgrund ihrer kräftigen Farbe ganz besonders viele Antioxidantien.
Es ist einfach so vielseitig geworden und es schmeckt wunderbar, vor allen Dingen neue Gerichte auszuprobieren. Das macht ja auch Spaß und bringt zeitgleich auch ein bisschen Entspannung rein, weil man sich auch ein bisschen mehr Zeit für sich nimmt.
Ja, das muss ich ja sagen, das finde ich ja toll. Und das war ja auch genau das, was ihr wolltet. Sie sollte eben frisch kochen. Und ich muss sagen, ich kenne das auch. Wenn ich so den ganzen Tag am Schreibtisch stand oder saß, dann ist dieses Kochen am Abend manchmal für mich wirklich total entspannt, weil ich meine Hände mal benutze, nicht den Kopf, bin kreativ und gleichzeitig mache ich was Sinnvolles und erschaffe ja auch etwas, was ich danach irgendwie eben essen und genießen kann. Aber natürlich empfinden auch nicht alle Menschen Kochen als Entspannung. Die greifen dann eben sicher gerne mal zu Nahrungsergänzungsmitteln, um Antioxidantien zu sich zu nehmen. Könnte man das jetzt bedenkenlos als Alternative nehmen?
Also als Alternative würde ich auf gar keinen Fall sagen, weil wir auf jeden Fall die gesunde, bunte, vielfältige Ernährung bevorzugen. Und das Problem ist ja auch, dass nicht ein einzelnes Antioxidant aus irgendeinem Nahrungsergänzungsmittel die gleiche Wirkung hat. Und wir wissen ja oft auch gar nicht ganz genau, was ist da jeweils enthalten. Und insofern empfehlen wir jetzt nicht, da beliebige Nahrungsergänzungsmittel zu konsumieren. Und die Studienlage zu Nahrungsergänzungsmitteln speziell ist, oder auch bei Antioxidantien aus Nahrungsergänzungsmitteln, ist da auch überhaupt nicht wirklich schlüssig, dass man sagen kann, das hilft auf jeden Fall auch. Aber wir haben natürlich immer wieder die Daten der gesunden, vielfältigen Ernährung, dass das halt gut ist. Also insgesamt würden wir immer wieder nur die bunte Ernährung befürworten. Und da wissen wir eben, dass diese Stoffe halt den oxidativen Stress wirklich lindern können und dass das eben hilft bei chronischen Entzündungen und rheumatischen Erkrankungen.
Und bei Tanja hat ja die veränderte Ernährung tatsächlich auch nach kurzer Zeit schon Erfolge gebracht.
Durch die Ernährung hat sich irgendwie was gedreht. Irgendwie habe ich schnell so nach so 3-4 Wochen gemerkt, meine Schmerzen werden besser.
Und das lag vielleicht auch daran, dass ihr nicht nur auf das Konfetti-Prinzip gesetzt habt, sondern auch noch einen draufgesetzt habt mit Gewürzen. Warum?
Naja, Tanja hatte uns erzählt, dass das Einzige, was ihr gegen die Schmerzen zumindest ein wenig helfen kann, Wärme ist. Und bei der Arbeit trug sie zum Beispiel immer eine per Akku beheizbare Weste. Und zu Hause haben sie und ihr Partner sich eine Infrarotsauna eingebaut. War natürlich auch eine tolle Sache. Aber deswegen haben wir die Idee gehabt, auch mit Gewürzen quasi so die Wärme von innen zu entfachen.
Das kennt man ja, ne? Wenn man so scharfes Essen isst, also Chili oder so, da kommt man ja schon mal gerne auch fast ins Schwitzen. Oder Ingwer zum Beispiel, ne? Der wärmt ja auch so schön.
Ja genau, und bei zum Beispiel Chili oder Cayennepfeffer haben wir auch noch den Wirkstoff Capsaicin. Der regt einerseits den Stoffwechsel an und kann andererseits auch Schmerzen lindern, weil die Schmerzschwelle herabgesenkt wird. Man muss aber sagen, das verträgt nicht jeder. Bei manchen gibt es dann auch Magenbeschwerden. Deswegen da muss man eben gucken, wie viel kann man dazu zu sich nehmen, dass es noch gut verträglich ist. Aber man kann sich da auch so ein bisschen reinfuchsen und das so ein bisschen antrainieren. Und natürlich müssen Gewürze auch nicht immer schweißtreibend sein, um jetzt zu helfen, sondern sie sind einfach auch weitere kleine wirkungsvolle Bausteine einer antientzündlichen Ernährung. Und richtig eingesetzt können sie eben Entzündungsprozesse positiv beeinflussen, Schmerzen lindern und den Darm stärken und insgesamt das Wohlbefinden bessern.
Ihr habt bei Tanja ja auch ein paar Gewürze empfohlen, die sich eben positiv auf die Entzündung in ihrem Körper direkt auswirken sollten. Und manche davon, die fallen ja dann doch auch wieder in dieses Konfetti-Prinzip rein, weil sie eben so eine kräftige Farbe haben. Und da wissen wir ja schon, das ist ein Hinweis auf Antioxidantien.
Ja, ganz klassisch ist ja hier zum Beispiel Kurkuma mit seiner ganz kräftigen gelben Farbe. Da ist eben der enthaltene Farbstoff das Kurkumin und dem wird ja eine stark entzündungshemmende Wirkung nachgesagt. Und das ist immer ein Versuch wert, das auszuprobieren, wenn man Gelenkbeschwerden hat. Wichtig ist, dass man auch immer etwas Fett dazu isst, damit es besser wirken kann.
Weil Kurkumin eben fettlöslich ist.
Genau. Und wichtig ist wirklich, dass man es als Gewürz verwendet, also als Geschmacksgeber und in kleinen Mengen und nicht jetzt da irgendwie eine ganze Wurzel knabbern oder auch teilweise da bergeweise dann Kurkumin als Nahrungsergänzungsmittel. Da kann die Dosierung teilweise auch schon mal zu hoch sein und da gibt es auch Hinweise, dass das tatsächlich auch die Leber mal negativ beeinflussen kann.
Und auch hier sehen wir, wie so oft, das ist immer auch eine Frage der Dosierung. Auch bei Lebensmitteln, die eben eigentlich gut und gesund für uns sind. Und gerade bei Menschen mit Gelenkbeschwerden wie Arthrose zum Beispiel, da habe ich ja auch mal gehört, dass Kreuzkümmel, also Kumin, das ist jetzt nicht zu verwechseln mit dem Kurkumin, dass das tatsächlich auch helfen kann oder dass das da gerne eingesetzt wird. Das ist ja so eine typische Zutat von orientalischen Gerichten, ne? Wie Falafel zum Beispiel, mag ich sehr gerne. Anders als jetzt so klassischen Kümmel, da bin ich nicht so ein Fan von. Das trinke ich vielleicht als Tee, wenn ich mal Magen-Darm-Beschwerden habe. Aber gibt es da einen Unterschied eigentlich? Weil die schmecken schon sehr unterschiedlich, finde ich.
Ja, tatsächlich. Also die Kreuzkümmelsamen ähneln den Kümmelsamen. Deswegen haben sie auch den Namen, aber sie schmecken völlig anders und sind eben würzig, leicht fruchtig, scharf fast so ein bisschen. Und eine Mischung von je einer Messerspitze Kreuzkümmel, Muskat und Koriander mit etwas Öl täglich ins Essen gerührt, konnte unserer Erfahrung nach bei vielen Arthrose-Patienten die Beschwerden lindern, weil sie eben auch offensichtlich helfen können, irgendwie die Gelenkschleimhaut wieder aufzubauen.
Das ist auch eine Mischung, die ich mir gut vorstellen könnte. Nun habe ich zum Glück noch keine Gelenkbeschwerden, aber man weiß ja nicht, kann ja noch kommen. Und weil Tanja hat dann ja auch super viel Ingwer gegessen, haben wir eben schon mal kurz erwähnt, da ist ja auch so richtig schön scharf. Ne? Sie hat da täglich so einen Ingwer-Shot tatsächlich auch getrunken. Also wenn ich die Muße dazu hätte, ich würde es, glaube ich, auch machen, weil ich liebe es, so Ingwergetränke zu trinken morgens. Und das heizt ja auch so richtig schön ein, ne?
Ja, genau. Und dafür verantwortlich sind die enthaltenen Gingerole. Die wirken eben entzündungshemmend und leicht schmerzlindernd und fördern eben auch gleichzeitig noch die Verdauung. Und das war für Tanja ja auch wichtig, weil sie tatsächlich, als sie zu uns kam, zusätzlich zu den Gelenkbeschwerden auch noch starke Verdauungsprobleme, insbesondere eine Verstopfungsneigung hatte. Und das hat sich tatsächlich über die Zeit auch komplett erledigt, sicherlich auch durch die erheblich größere Ballaststoffmenge mit dem Gemüse. Aber da trägt eben alles dazu bei.
Ja, und wer Ingwer jetzt nicht pur als Shot trinken möchte, der kann ihn natürlich auch ins Essen einfach reiben. Ihr hattet dann ja noch ein wärmendes Gewürz für Tanja, das man eben gut auch ins Frühstücksporridge rühren kann, nämlich Zimt. Ich liebe das, das ist bei mir auch jeden Morgen mit dabei.
Ja, ist total lecker und die schmackhaften ätherischen Öle aus dem Zimt kurbeln tatsächlich unseren Stoffwechsel so ein bisschen an und das wärmende Wintergewürz ist auch noch reich an entzündungshemmenden sekundären Pflanzenstoffen. Es gibt Hinweise darauf, dass Zimt auch positiv auf den Blutzucker- und Cholesterinspiegel wirken kann. Also insgesamt auch hier wieder ein richtiger Tausendsasser bei den Gewürzen.
Ja, absolut. Also ich nehme beim Thema Gewürze jetzt einfach nochmal mit. Man kann da seiner Neugier und dem Geschmack auch folgen, gerne variieren. Und das hat ja auch Tanja gemacht. Und sie hat ja wirklich alles umgesetzt, was ihr ihr quasi verordnet habt. Und neben der Gemüse- und gewürzlastigen Ernährung hat sie dann auf eure Empfehlung auch noch mit Yoga angefangen.
Naja, bei Morbus Bechterew oder überhaupt generell rheumatischen Erkrankungen gehört ja Bewegung unbedingt zur Therapie dazu. Und Yoga hat sich da natürlich angeboten, weil es gelenkschonend ist, die Rumpfmuskulatur stabilisiert und dadurch eben auch den Rücken entlastet. Und insgesamt kann die Beweglichkeit verbessert werden. Das war also für Tanja genau das Richtige.
Es hat mir einigen Muskelkater beschert, aber ich merke, dass ich deutlich besser stehe. Ich stehe irgendwie fester auf dem Boden und auch stabiler auf dem Boden. Also die Wirbelsäule gibt nicht mehr so nach. Und ich stehe vor allen Dingen auch gerader.
Alle, die denken, Yoga wäre irgendwie nur Entspannung, nee, das ist, da muss man schon ganz schön auch arbeiten. Und das gesamte Paket mit Ernährung und Bewegung, das hat Tanja richtig gut geholfen. In den 5 Monaten bei euch ist sie dann von Schmerzen Tag und Nacht, einem steifen Rücken und Angst vor der Zukunft so weit gekommen, wie wir es jetzt hören werden.
Ich kann so gut wie durchschlafen. Ich werde vielleicht noch einmal nachts kurz wach, aber nicht, weil ich Schmerzen habe, sondern eher, weil ich auf Toilette muss.
Und das konnte sie dann eben auch ohne Hilfe ihres Partners.
Und morgens beim Aufstehen, ich stehe normal auf, also ich habe keinen steifen Rücken mehr, ich habe keine Schmerzen mehr, also mir geht's sehr gut. Dass ich meine Lebensqualität zu 100% so wiederbekomme, ist unglaublich für mich, ich bin überglücklich darüber.
Ja, das war wirklich ein ganz tolles, unglaubliches Ergebnis. Und sie hat das natürlich auch super gut umgesetzt. Und das hat sie sich dadurch auch mehr als verdient. Also Hut ab, wenn man so radikal seine Ernährung umstellt. Das ist schon bewundernswert, denn wir wissen ja immer wieder, das ist nicht leicht.
Mhm.
Und das hat sie toll geschafft. Und auch hier wieder, wenn man merkt, dass einem das gut tut, dann hilft es natürlich auch dabei, das langfristig umzusetzen.
Ja, und ob sie dabei geblieben ist, das hören wir nämlich jetzt mal. Es ist circa 2,5 Jahre her, dass Tanja bei euch war. Und ich habe natürlich mit ihr gesprochen, wie es jetzt aktuell ist.
Und ich kann mir jetzt erlauben, dass ich jetzt auch mal ein ganzes Wochenende schlecht esse. Aber ja, ich merke das dann im Körper. Der gibt dann kleine Warnzeichen und dann weiß ich auch, okay, jetzt ist wieder die Zeit, wo ich doch bitte wieder auf meine Ernährung zu achten habe, antientzündlich essen muss. Das Yoga ist halt für mich wirklich Ausgleich zu allem. Ich war jetzt diese Woche bei der Rheumatologin gewesen. Die ist total begeistert, wie gut ich in Bewegung bin.
Ja, großartig. Also auch man sieht auch langfristig toll.
Ja, also ich fand es auch total klasse, dass, dass sowas so nachhaltig einfach wirken kann. Und wenn man überlegt, sie hat vorher einfach täglich Wurst gegessen und, ne, und ihr Marzipan-Croissant. Und ja, jetzt wird eben Gemüse gekocht und, was sie mir auch erzählt hat, sie isst nach wie vor noch Fisch. Damit konnte sie ja, bevor sie zu euch kam, gar nichts anfangen und das hat sich komplett gedreht. Da gab es ja dieses eine Gericht, das Tanja bis heute regelmäßig isst, nämlich diesen Heringssalat mit roter Beete. Und den hat sie ja zusammen mit mir vom Kochkarussell zubereitet bei euch damals. Und das war eben so mal eine Idee als Alternative zur Wurst auf dem Brot, die es bei ihr ja vorher immer gab. Und du hast mir aber jetzt nicht die rote Beete mitgebracht aus dem Salat, sondern tatsächlich was anderes.
Ja, genau. Guck mal, ich habe den Hering dabei. Magst du gerne Fisch und Hering?
Ich liebe Fisch. Bei Hering ist so eine Sache, ich kenne den dann oft als diesen sehr, also ich habe irgendwie zum Beispiel mal ein Fischbrötchen mit Brathering gegessen und da war mir dann ein bisschen zu sauer.
Hering ist einfach ein wunderbarer Fisch, den man in so vielfältiger Weise essen kann und wir empfehlen ja, ein- bis zweimal pro Woche fettreichen Fisch zu essen. Und da ist Hering aufgrund seines hohen Gehalts an Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA, besonders bei rheumatischen Erkrankungen, wie in dem Fall jetzt Morbus Bechterew, geeignet. Denn diese Fettsäuren, da wissen wir ja, die können entzündungshemmend wirken und auch Schmerzen lindern. Und speziell diese EPA-DHA-Fettsäuren sind eben nur in Fisch oder vielleicht in Algen enthalten und eben nicht in den pflanzlichen Omega-3-Quellen.
Ja, ich kenne das irgendwie so. Also ne, Lachs, das wusste ich, der ist da auf jeden Fall, der ist da reich dran. Aber Hering, das wusste ich tatsächlich gar nicht, dass der auch so geeignet ist.
Ja, unbedingt. Früher kam Hering gerade in Norddeutschland auch frisch aus Nord- und Ostsee ganz häufig auf den Tisch und heute leider nicht mehr. Das liegt aber unter anderem auch daran, dass die Bestände zurückgehen. Aber insgesamt essen Menschen auch einfach weniger Hering.
Ja, höchstens mal irgendwie so, ne, Matthias auf dem Fischbrötchen oder so. Das ist ja auch ab und an mal ganz lecker.
Ja, und dabei ist der Hering insgesamt auch wirklich voller gesundheitsfördernder Stoffe und kann bei regelmäßigen Verzehr eben die medizinische Behandlung bei sowas wie Rheuma oder Bechterew unterstützen. Aber es gibt eben auch Daten, dass es eben Herz-Kreislauf unterstützen kann, Entzündungen lindern kann. Und Hering gehört tatsächlich mit seinen knapp 2 Gramm pro 100 Gramm zu den besten Quellen für Omega-3-Fettsäuren. Hering hat noch eine weitere tolle Eigenschaft. Er hält nämlich die Haut gesund. Mit bis zu 38 Mikrogramm liegt der Hering zwar nicht an der Spitze, aber doch ziemlich weit vorne bei Vitamin-A-reichen Fischen. Und dieses Vitamin schützt zum Beispiel vor Sonnenbrand und sorgt auch sonst für eine gesunde und glatte Haut. Und dann haben wir natürlich auch noch den hohen Eiweißgehalt beim Hering. Das macht auch den Hering zu einem Top-Leckerbissen, wenn es um körperliche Leistungsfähigkeit geht. Und natürlich auch essentiell beim Muskelaufbau. Und das ist ja gerade auch wichtig bei Menschen mit rheumatischen Gelenkerkrankungen, um eben einfach wirklich die Gelenke auch zu stützen durch die aufgebaute Muskulatur. Dann haben wir noch gute Effekte für die Knochen, denn es hilft tatsächlich, Osteoporose vorzubeugen, also diesen berühmten Knochenschwund, denn Hering enthält besonders viel Vitamin D. Dieses Vitamin D ist ja auch als Sonnenvitamin bekannt, aber dieser Stoff ist eben besonders stark auch in Hering enthalten, schützt die Knochen und hält sie eben auch stabil, was natürlich auch bei Gelenkentzündungen besonders hilfreich sein kann. Dabei erfüllen bereits 100 Gramm Hering das Tagessoll von Vitamin D zu mindestens 250%.
Ja, also da kann man mal sagen, auch wenn man hier in Hamburg oft nicht genug Sonne für die Vitamin-D-Produktion bekommt, könnte ich ja die Chance nutzen und mal hier zur Fischbude laufen und mir dann ein Fischbrötchen holen oder irgendwie einen leckeren Heringssalat. Wobei da ist ja, den hat ja Tanja super gerne gegessen, da ist aber oft auch viel Mayo drin. Das wäre jetzt eher wieder kontraproduktiv, ne?
Das stimmt, aber in unserem Rezept natürlich nicht, denn wir haben Joghurt und ein bisschen Schmand genommen.
Und dieses Rezept findet ihr alle natürlich in unseren Shownotes, wer da jetzt Lust und Hunger drauf bekommen hat. Also ich muss sagen, ich würde mich jetzt da tatsächlich auch gerne nochmal an den Hering rantrauen. Mhm. Gibt es denn sonst noch was man beachten muss jetzt beim Verzehr von Hering?
Na gut, generell gilt am besten immer frischen Fisch kaufen. Der hat noch die gesamte Nährstoffpalette. Dann muss man den aber unbedingt gut durchbraten, um eventuelle Parasiten abzutöten. In der Konserve muss man sagen, verliert er natürlich so ein bisschen Nährstoffe, aber das empfiehlt sich vielleicht nicht ganz so sehr, aber ist natürlich trotzdem auch möglich.
Für diesen Heringssalat, da braucht es ja bei diesem Bismarck-Hering. Der ist also vorher mariniert, ne? Der ist so säuerlich eingelegt dann auch.
Genau, und auch hier würden wir empfehlen, den frisch beim Fischhändler zu kaufen, also beim Fischhändler des Vertrauens. Und dann muss man den zu Hause einfach nur noch klein schneiden.
Was spricht denn gegen den Hering? Die Seite müssten wir auch beleuchten.
Ja, richtig. Also bei Gicht zum Beispiel oder bei hoher Harnsäure ist der nicht so empfehlenswert, denn mit 317 Milligramm Harnsäure bei 100 Gramm Hering hat man schon 2/3 der täglich zulässigen Menge bei Gicht abgedeckt. Also das heißt, man kann ein bisschen sozusagen vermindern, wenn man die Haut von einem Fisch weglässt, aber generell ist es bei Gicht halt auch immer noch zu viel. Und natürlich auch hier bitte beachten, Hering gehört auch zu den bedrohten Fischarten. Es schwimmen zwar relativ viele Heringe noch in den Meeren herum, aber Umwelt- und Tierschützer sehen schon den Bestand als gefährdet an. Das heißt, der WWF rät darum unbedingt, möglichst nur Hering mit diesem MSC-Siegel für nachhaltigen Fischfang zu kaufen.
Ja, das ist natürlich was wir immer auch beachten müssen. Wir sagen ja immer wieder, dass Fisch natürlich gesund ist, aber das heißt jetzt nicht, dass man sich das jeden Tag kiloweise reinziehen sollte. Dann wird es übrigens auch wieder nicht mehr so gesund wegen der Schadstoffe. Auch darüber genau. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Aber klar, wir möchten natürlich auch auf die Umwelt und das Tierwohl achten. Und deshalb finde ich das nochmal einen super wichtigen Hinweis. Also vielen, vielen Dank, Viola. Ich habe nochmal einiges gelernt heute und Tanja ist wirklich ein sehr beeindruckender Fall.
Absolut. Und Hering ist auch ein tolles Lebensmittel. Haben wir auch nochmal gelernt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt auf jeden Fall wieder neugierig drauf geworden. Vielleicht nehme ich nicht den Brathering beim nächsten Mal. Autorin dieser Folge ist Ulrike Heimes und ich bin Julia Dehmann. Wenn euch unser Podcast gefällt, einfach gerne abonnieren. Am besten bei ARD Sounds. Auf die kleine Glocke klicken. Die bimmelt dann, wenn es eine neue Folge gibt. Ja, und jetzt habe ich noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr Gespräche und die intensive Auseinandersetzung mit einem Thema sucht, dann empfehle ich euch das Philosophische Radio von WDR 5. Der Philosophie-Podcast für Menschen mit Freude am Selberdenken. Na gut, ich meine, das machen wir natürlich alle gerne. Aber auf der Suche nach Erkenntnissen und Aha-Erlebnissen wird über die großen Fragen des Lebens und unserer Zeit philosophiert. Aus unterschiedlichen Perspektiven und auch mit wechselnden Themen. Jürgen Wiebeke spricht offen und konstruktiv mit seinen Gästen und Gästinnen sowie eben mit Hörern und Hörerinnen über Themen wie Verantwortung, Weisheit oder Ethik und künstliche Intelligenz. Zum Beispiel über die Frage, ob wir frei sind oder durch unsere Lebensumstände bestimmt und wie wir trotzdem unser Leben gestalten können. Der Philosophie-Podcast von WDR 5 stellt Fragen, gibt Antworten und regt zur Debatte an. Richtig, richtig spannend. Jeden Montag gibt's ein neues Thema in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn ihr mögt. Jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.